Wer von euch hat sich gute Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen? Darf ich da mal ein Handzeichen sehen? Oh, ist so in etwa die Hälfte oder ein Drittel. In Schweden ist es ähnlich. Habe ich nämlich die Frage auch gestellt. Und ich finde das toll, wenn man das macht. Frage ist, wer von euch hat sich bisher an die guten Vorsätze gehalten? Da halbiert sich die Zahl wieder. War in Schwed ähnlich. Und ich finde das typisch. Interessanterweise sind die guten Vorsätze ja schon oft auch in Verruf geraten. Genau aus dem Grund, dass viele sagen, ach, da kann ich mich eh nicht dran halten, da komme ich nicht weit damit. Das setzt mich nur unter Druck und es bringt ja eh nichts. Ich will das jetzt gar nicht auswerten, ob gute Vorsätze ob das gut oder schlecht ist. Aber die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass wir oft an uns selber scheitern. Also, wenn ich mir vornehme, 5 Kilo abzunehmen, aber dann braucht es schon einen starken Charakter, um das auch hinzukriegen. Wenn ich mir vornehme, mehr Sport zu machen, jo, je nach Charakter, gelingt das gut oder weniger gut. Wenn ich mir als Christ vornehme, jetzt stehe ich jeden Tag 1 Stunde früher auf, bete und lese Bibel, oh jo, da ist es vielleicht mit kleineren Zielen erstmal besser. Man spürt auch sein Versagen auch als Christ manchmal deutlich. Die eigenen Charakterschwächen, die eigene Schusslichkeit und Vergesslichkeit. Und in dem Zusammenhang bin ich enorm froh, dass Gott zu Paulus gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12. Wenn wir an Paulus denken, denken wir, also ich zumindest, an eine ganz starke Persönlichkeit. An einen charakterstarken Menschen, der da mit seinem Charakter geradezu umwerfend ist. Also da kommt man ja nicht ran. Und er selbst sah seine Stärke aber ganz anders. Interessanterweise hat er selbst ja von sich als jemand gesprochen, ey, ich bin es überhaupt nicht wert, überhaupt ein Diener von Jesus zu sein, geschweige denn ein Apostel. Er ist einer, der gemerkt hat, auf meine eigene Stärke kommt es überhaupt nicht an. Und das hat Gott ihm sogar noch auf ziemlich heftige Art und Weise klar gemacht. Und dazu lese ich mal den Predigttext von heute. Im Vorfeld beschreibt Paulus einiges, worüber er sich wirklich rühmen könnte, so drückt er es aus. Unter anderem, auch wenn er demütig da in der 3. Person schreibt, von tollen Offenbarungen, die Gott ihm gegeben hat. Und dann schreibt er Kapitel 12, Vers 7, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Nochmal die zentralen Sätze. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und ich denke mir, Mensch, was für eine Lektion, die Gott dem Paulus erteilt. Also mit Satans Fäusten geschlagen werden, was auch immer er genau darunter versteht, erschließt sich mir jetzt nicht genau. Aber das klingt schon sehr heftig. Und ich denke mir, Stefan, es wäre gut, du würdest die Lektion auf eine einfachere Art und Weise lernen. Was genau das war, darüber streiten sich die Ausleger seit Urzeiten, von daher werde ich auch ich das heute nicht auflösen können. Manche denken, es waren Glaubenszweifel, die auch Paulus manchmal gepackt haben. Andere sagen, es war Krankheit. Da kann ich ganz gut mitfühlen. Manche sagen, Paulus hatte bestimmte Augenleiden, darauf weist eine andere Bibelstelle hin. Andere sagen, es war Verfolgung, die er erlitten hat. Und wieder andere sagen, auch Paulus hat unter seinem Charakter manchmal heftig gelitten. Aber egal, was es war, das spielt eigentlich für uns hier gar keine Rolle. Und ich habe sogar das Gefühl, dass Paulus und die Bibel und damit Gott das bewusst offen lassen. Weil es gut und dran ist, dass jeder von uns seine Schwäche da einsetzt. Weil das für uns was Wesentliches ist, was Paulus uns da weitergeben wird. Und vielleicht ist unsere Schwäche eine ganz andere, als er hatte. Und trotzdem gilt genau das für uns. Es kommt nicht auf unsere Stärke an. Es kommt auch nicht auf unsere Schwäche an, um es mal so auszudrücken. Sondern es kommt darauf an, dass Gott in uns stark wird und wirkt. Und von daher können wir das durchaus mit unserer Schwäche fühlen, meinetwegen auch mit unserer Stärke. Also, was mich ja auch für heute tröstet, gerade wenn ich mich schwach gefühlt habe, habe ich hinterher oft gemerkt, dass die Predigten am meisten ausgewirkt haben. Und ich frage mich, woran das liegt. Und ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist, dass Gott sich dann besonders verherrlichen will. Wenn eigentlich deutlich ist, hey, es liegt nicht am Stefan oder an wem auch immer. Und das zweite ist, wenn ich so schwach bin und das wirklich auch fühle und merke, dann bin ich ganz besonders auf Gott geworfen und sage ihm das, hey, was soll ich jetzt überhaupt? Sonntagmorgen, 10 Uhr in Prenzlau sein oder in Schwedt sein oder wo auch immer. Ich kann doch eh nichts bieten. Und Gott hat mich an dem Punkt, wo ich oft sein muss, dass ich vor ihm eingestehe. Und wenn ich noch so stark bin oder schwach, darauf kommt es gar nicht an, sondern dass ich das, was ich habe, dir zur Verfügung stelle. Dass ich eingestehe, das reicht sowieso nicht weit, aber du machst was draus. Für Christen gilt, es braucht nicht meine Stärke, sondern das Eingeständnis, dass ich Gott brauche. Denn dann kommt Gottes Macht zur Entfaltung. Meine Stärke ist nichts Negatives, versteht mich da nicht falsch. Aber sie kann oft auch hinderlich sein, weil ich denke, ich pack's dann ja selber. Also das heute ist kein Aufruf zur Schwäche, aber ein Aufruf, jetzt rück ich mal so, dass die Ina mich auch sehen kann, aber ein Aufruf dazu, meine Schwächen nicht verbergen zu müssen, schwach sein zu dürfen vor Gott, es einzugestehen vor mir, vor meinen Mitmenschen und vor Gott. Und dann auf Gott zu setzen. In dem Wissen, wo meine Möglichkeiten am Ende sind, fangen seine erst so richtig an. Gott führt uns, glaube ich, immer wieder bewusst an Punkte, wo wir merken, wir selber haben es eben nicht im Griff. Wenn wir krank sind, wenn wir an unserem eigenen Charakter zu verzweifeln beginnen, wenn vielleicht sogar Beziehungsprobleme, sei es mit Freunden, sei es in der Ehe, über uns hereinbrechen. Wenn wir unser eigenes Versagen nur zutiefst spüren. Dann merken wir, dass wir angewiesen sind auf ihn und auf seine Gnade. Das, was wir eigentlich gar nicht verdient hätten. und darauf angewiesen sind, dass er eingreift und uns hilft und unterstützt, nicht weil wir so tolle Helden sind, sondern schlicht und einfach, weil er uns liebt. Das Problem an uns ist, wir machen es ja so gerne oft einfach selber und wollen zeigen, dass wir stark sind. Wir wollen echte Männer sein. Stimmt, Silvio?
Klar.
Klar. Aber was sind echte Männer? Also wenn echte Männer echt sind, ein anderes Wort dafür wäre ja authentisch. Wenn wir echte Männer sind, sind wir authentische Männer. Aber gerade uns Männern fällt es dummerweise ja oft schwer, authentisch zu sein, im Sinn von auch über unsere Schwächen sprechen. Puh. Also echte Männer sind authentische Männer, die eingestehen können, das und das packe ich nicht. Und was ich mir wünsche, ist, dass in Schwedt genauso wie in Prenzlau ganz viel Gnade sichtbar wird. Und wo das sichtbar wird, da geschieht Folgendes. Da kann ich mir selber gnädig sein. Da könnt ihr mir gnädig sein. Da können wir untereinander uns gnädig sein. Wir uns miteinander gnädig sein. Da wird Echtheit viel, viel höher bewertet als sichtbare Stärke. Oder zur Schau gestellte Stärke. Da, wo Gnade unter uns mächtig ist, da hat Heuchelei keine Chance mehr. Da ist das nämlich gar nicht nötig. Und wo wir auf der anderen Seite Schwachheit verachten, da führt das letztendlich dazu, dass wir zur Notwaffe greifen, und das ist häufig dann Heuchelei. Also, wie sehr eine Gemeinde begriffen hat, was Gottes Gnade bedeutet, desto unverblümt wird sie echt und authentisch und ist nicht entsetzt, wenn wer auch immer, und sei es der Pastor oder die Pastorin, sagt, oh Mann, ich habe zurzeit überhaupt keinen Bock und keine Lust auf Bibel lesen und beten. Wohlgemerkt, klar, in dem Wissen, dass das jetzt nicht toll ist, dass es so ist. Aber das einzugestehen, ohne dass der andere in Ohnmacht fällt, das ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Gnade mächtig wirkt unter uns. Oder wenn ich erzählen kann, ohne dass der andere entsetzt ist über mich, was ich für Mist gebaut habe. Wenn ich nicht den Starken raushängen muss, und wenn ich sagen darf, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen kann. Das sind für mich Zeichen dafür, dass Gottes Gnade unter uns kräftig am Wirken ist. Und dann ist es gut, weil seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er kommt eben nicht zu den, die denken, sie seien stark. Jesus hat das ja mal direkt gesagt, ich bin nicht der Arzt für die Starken und Gesunden, sondern für die Schwachen und Kranken. Denn die brauchen mich. Die sehen es ein, dass sie mich brauchen. Als Schwacher mit Gottes Kraft komme ich viel weiter als mit all meiner eigenen Kraft. Und wenn sie noch so stark sein sollte. Die Stärke, die wir am dringendsten brauchen, ist, dass wir einsehen, wir sind angewiesen auf Jesus, von ihm abhängig. Dass wir ihn suchen, seinen Rat, seine Kraft, dass wir ihn darum anflehen und dass wir ihn bitten, uns zu zeigen, wo ist unsere Berufung und ihn bitten, uns zu helfen, da drin zu bleiben, weil dann haben wir Vollmacht und seine Kraft und sonst nicht. Und dann werden wir erfahren, was in Jesaja 40 steht, Vers 29 bis 31. Der Herr gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich denke dabei unter anderem an Charles Dutt. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das ein Begriff ist. Ich könnte mal Handzeichen geben. Eins. Immerhin. Genau, das war ein Missionar vor über 100 Jahren im Inneren Afrikas. Kongo, Belgisch-Kongo damals. Ein unerforschtes Gebiet. Ein riesiges Gebiet. Und auf ihn hin wurde eine Missionsgesellschaft angegründet, wo ja bis heute existiert. Und ihm ist es zu verdanken, dass große Teile dieser Gegenden heute christlich geprägt sind. Aber als er ausreisen wollte, hat sein eigenes Missionskomitee ihm das mal verwehrt und gesagt, du bist viel zu schwach und krank, wir können dich nicht gebrauchen. Krass, oder? Und er ist trotzdem ausgereist, weil er gesagt hat, das ist meine Berufung und ich weiß, Gottes Wille ist es. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er hat unglaublich viel bewirkt dort. Zweiter Korinther 4, Vers 7 heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, in einem schwachen Leib, in unseren schwachen Möglichkeiten. Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Dadurch wird es sichtbar. Das bedeutet nicht, ich muss es reißen. Dummerweise handle ich trotzdem oft so, als müsste ich es packen. Ich muss nicht wie eine Maschine funktionieren, die geistlos ist ja eigentlich eine Maschine. Ne? In Sacharja 4, Vers 6 heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Spricht der Herr. Kraft und Vollmacht kommt bei Christen in ihrem eigenen Leben, für ihren eigenen Alltag, genauso wie für den Dienst im Reich Gottes. Dadurch, wenn ich weiß, ich bin auf Jesus geworfen. Dadurch, dass ich mich an ihn klammere. Und dass ich sage, dein Reich komme und nicht meine Kraft komme. Spannend fand ich auch, dass Gott zu ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ist doch spannend, dass es hier nicht heißt, denn meine Kraft ist durch die Schwachen mächtig. Ich glaube, da wäre auch ganz viel dran. Aber zunächst mal ist es Gott, der in mir wirkt. Der in mir was verändert. Toll natürlich, wenn ich vielleicht auch die Auswirkungen davon sehen kann, wie dann Gott durch mich bei anderen oder wo auch immer noch was bewegt. Aber zunächst mal geht es Gott tatsächlich um mich als Person in allen meinen Einzelheiten, in allen meinen Bedürfnissen. Und erst viel, viel später um das, was er durch mich tun kann. Denn das, was er durch mich tun kann, kann er locker auch ohne mich tun. Also, wenn du manchmal am Ende bist, habe ich eine wirklich gute Nachricht. Dann kannst du ja endlich mal Gott ranlassen. Er übernimmt das Ruder ganz gerne. Das Steuerrad. Alles drum und dran. Gott sagt zum Glück nicht, du wolltest ja unbedingt alleine machen, ja dann guck mal, wie du aus dem Schlamassel rauskommst, guck mal, wie du dich an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kannst. Zum Glück ist Gott gnädig. Und wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind, fangen seine erst so richtig an. Denkt an die Speisung der 5000. Als Jesus seine Jünger aufforderte, 5000 Leute satt zu machen. Was hatten sie? 5 Brote, 2 Fische. Was mussten sie tun? Es Jesus geben. Dann hatten sie ja gar nichts mehr. Aber er gibt es ihnen zurück und sie können dann verteilen und so etwas draus. Wir sind durchaus beteiligt weiterhin, das ist keine Frage. Aber die Kraft kommt von Gott. Ich glaube, dass Gott viel Schweres im Leben von Paulus zugelassen hat und womöglich auch in unserem Leben, damit wir diese Lektion lernen. Es kommt nicht auf uns an. Wir brauchen Gott. Aber dadurch will er uns stark machen. Aber nicht, damit wir es dann wieder ohne ihn machen, sondern so, dass uns bewusst ist, was Jesus gesagt hat: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, ich habe viele Schwächen, aber ich darf auch schwach sein. Zweitens, ich soll meine Schwächen erkennen und vor mir, vor anderen und Gott eingestehen. Drittens, nur dann bin ich ein echter Mann oder eine echte Frau, sprich authentisch. Viertens, jetzt heißt es Gott ranlassen, denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Fünftens, ich will mich aber auch nicht auf meinen Schwächen ausruhen, sondern Gott dran arbeiten lassen. Sechstens, diese Stärken und Schwächen, die ich habe, will ich Gott geben, wie die Jünger die 5 Brote und 2 Fische, in dem Bewusstsein, dass Jesus ja auch gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und siebtens, ich vertraue darauf, Gott macht was draus. Das Ende unserer Möglichkeiten ist erst der Beginn seiner Möglichkeiten. Amen.